Menschen in der Zeit. Heute mit Gianfranco Kardinal Ravasi, 70 Jahre. Erster Teil. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Kardinal Gianfranco Ravasi wurde am 18. Oktober 1942 in Merate in der Lombardei geboren. Sein Vater war Steuerberater, seine Mutter Lehrerin. Seine klerikale Karriere begann Ravasi relativ spät, aber dann umso steiler. Die Etappen lauten: Professor für Exegese des Alten Testaments in Mailand, Leitung der Bibliotheca Ambrosiana, ebenfalls in Mailand, 2007 Bischofsweihe und 2010 Kardinalsernennung, beides durch Papst Benedikt XVI. Schließlich wurde ihm die Leitung der päpstlichen Einrichtung Vorhof der Völker übertragen. Der Präsident des Päpstlichen Rates für die Kultur gilt als einer der einflussreichsten Brückenbauer zwischen Kirche, Wissenschaft und Kunst. Eminenz, Sie haben mit 11 Jahren begonnen, auf eigene Faust Griechisch zu lernen. Das kommt nicht sehr oft vor, auf eigene Faust mit 11 Jahren Griechisch zu lernen. Heute beherrschen Sie eine Vielzahl von Sprachen. Ist Ihnen dies alles in die Wiege gelegt worden?
Indubbiamente esiste l'elemento dono, l'elemento grazia che è nell'interno.
Ohne Zweifel gibt es dieses Geschenk, diese Gnade, nicht nur in der Theologie, sondern auch auf dem Gebiet der Kunst, der Kultur. Das wird auch Sonderbegabung genannt und ist ganz einfach als ein Geschenk zu betrachten. Ein Geschenk, das allerdings immer auch weiter gepflegt werden muss. Ich bin kein Genie, aber ich habe sicherlich ein Erbe aus der typisch klassischen Kultur mitgeschenkt bekommen. Ein Erbe, das auch den Namen Neugierde mitträgt. Das heißt, ich hatte immer den Wunsch, den Dingen auf den Grund zu gehen. Deshalb habe ich in den verschiedensten Kulturbereichen der Menschheit meinen Weg gesucht.
Sie wollten Professor für Griechisch und Latein werden, haben aber nach dem Gymnasium den Entschluss gefasst, Priester zu werden. Was war da geschehen? Gab es da so etwas wie ein Damaskus-Erlebnis, Herr Kardinal?
Se devo confessare la mia vocazione, l'origine, devo in realtà risalire a una data che può sorprendere anche i nostri ascoltatori. Io dovrei risalire all'età di 4 anni.
Wenn ich etwas beichten darf über meine Berufung, dann muss ich auf ein Datum hinweisen, das bei unseren Hörern sicher auf Verwunderung stoßen wird. Ich war nämlich erst 4 Jahre alt, als ich eine Erfahrung machte, die ich bis heute im Innersten meines Herzens trage, auch wenn ich ihre Bedeutung erst später erkannte. Damals lebte noch mein Großvater, mit dem ich sehr eng verbunden war. Ich erinnere mich noch ganz genau an die wunderbare Abendstimmung, die Hügellandschaft und die Talebene, durch die gerade pfeifend ein Zug fuhr. Ich weiß nicht warum, ich kannte ja noch nicht die Erzählung Pirandellos vom Pfiff des Zuges, Il Fischio del Treno, aber plötzlich überfiel mich ein tiefes Gefühl der Unzulänglichkeit, der Melancholie. Das ließ in mir spontan den Wunsch aufkommen, mich an etwas zu klammern, an etwas mir noch Unbekanntes, das über allen Dingen zu schweben schien. Als Kind suchte ich wahrscheinlich die Zuwendung eines Mitmenschen, eine Sicherheit. Letzten Endes aber war es die Sehnsucht nach der Unendlichkeit. Also diese Episode erachte ich als den Augenblick meiner Berufung.
Naturalmente da bambino allora semplicemente volevo cercare l'affetto di un'altra persona o la sicurezza che era oltre, ma quello era in ultima analisi il bisogno dell'infinito.
In der Folge weist Ihr Curriculum Vitae in der kirchlichen Laufbahn einen ständigen und steilen Weg nach oben auf, bis zum Kardinalshut. Hätten Sie sich dies als einfacher Priester jemals vorstellen
können?
Da dieses Gespräch ein sehr persönliches zu werden scheint, sagen wir eine Art öffentliche Beichte vor einem Publikum, das ich sehr schätze. Ich bin nämlich ein leidenschaftlicher Verehrer auch der deutschen Kultur. Also will ich ganz offen sprechen und auf einen Aspekt hinweisen, der nicht meine Tugendhaftigkeit unterstreichen soll, sondern der ganz einfach auf Tatsachen beruht. Ich habe nie an meine Karriere gedacht oder sie herbeigewünscht. Ich habe nie meinen Lebenslauf, der sich erst in der letzten Phase meines Daseins so erstaunlich entwickelt hat, auf diese Weise angestrebt. Mein Traum war immer, außer dem Unterrichten, in der Forschung auf wissenschaftlichem Gebiet tätig zu sein. Und in der Tat konnte ich dies auch lange Zeit ausführen. Den Weg nach Rom, die große Stadt der Berufungen, hatte ich nicht geplant, obwohl mich dann meine Forschungsarbeit dorthin geführt hat. Diese letzte Phase in meinem Leben, das muss ich zugeben, ist für mich wirklich eine Überraschung. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ecco, questo è perciò, devo dire, questo ultimo tratto della mia vita è una sorpresa nel senso vero del termine.
Als hervorragender Bibelkenner und Exeget haben Sie Ihre Wissenschaft immer auf Fakten aufgebaut. Ihr wichtigstes biblisches Anliegen scheint, mit Hilfe der Psychologie, Anthropologie und Theologie natürlich, darauf ausgerichtet zu sein, zu beweisen, dass der wahre Jesus mehr als der historische Jesus ist.
Io ho sviluppato soprattutto due volti. Da un lato, certamente, quello della Bibbia come testo di fede, quindi come tale un principio.
Im Rahmen meiner Tätigkeit als Dozent für Exegese habe ich vor allem zwei Linien herausgearbeitet. Einerseits natürlich jene Linie des biblischen Glaubenstextes, eine Art Fanal auf dem Lebensweg des Gläubigen. Und zweitens habe ich mich sehr eingesetzt für eine geschichtliche Interpretation des biblischen Textes und dessen Inkarnation. In der Tat, schlagen wir irgendeine Seite der Bibel auf, dann ist es nicht schwer, eine Stelle über den Krieg oder eine klagende Gestalt zu finden. Wir stoßen auf den Schrei Hiobs, auf die Lehre des Kohelet, ja, auf Jesus Christus selbst, wie er in einer Sprache für einen beschränkten Kulturraum spricht. Jesu 35 Gleichnisse sind mit Sicherheit eine Art Spiegel eines Horizonts, in den er selber eingebunden war. Die Bibel muss also unter dem Aspekt ihrer sozialen, existenziellen, archäologischen, geografischen und historischen Koordinaten betrachtet werden, die die Inkarnation betreffen. Das heißt, sie alle gehören zu dem Wort, das Fleisch geworden ist. Unter anderem befindet sich in Goethes Faust eine diesbezügliche, außerordentliche Analyse mit einem wunderbaren Wortspiel. Wir müssen also anerkennen, dass Christus als Fixpunkt der Heiligen Schrift sicherlich auf der einen Seite der geschichtliche Jesus, gleichzeitig aber auch das Wort, der Logos ist. Er ist das transzendente Wort, aber er ist auch Jesus aus Nazareth. Deshalb die Notwendigkeit, in den realen Jesus, wie Benedikt der 16. sagt, sowohl den Logos, das Fleisch, die Zerbrechlichkeit, die Göttlichkeit, als auch die konkrete Wirklichkeit, das Absolute, das Ewige, die Geschichte, die Unendlichkeit und den Raum zu sehen.
Il Logos sia la Sarx, cioè la carne, la fragilità, la divinità e la realtà concreta, l'assoluto e il contingente, l'eterno e lo storico, l'infinito e lo spazio.
Würden Sie uns bitte den eben benannten Passus über Goethes Faust noch einmal kurz erklären?
Nel Faust Goethe presenta il Faust proprio mentre cerca di tradurre quel primo verso che è tra l'altro uno.
Goethe repräsentiert den Faust im ersten Abschnitt, einem der schönsten Texte der westlichen Kultur überhaupt. Am Anfang war das Wort. Dann aber fügt er noch etwas hinzu und übersetzt: Am Anfang war der Sinn, die Bedeutung, der Sinn des Daseins, der Sinn des Seins. Und er fügt vielleicht noch eine Steigerung hinzu, denn es ist ein Wort, das etwas kreiert. Es ist ein Wort, das die Geschichte prägt, nämlich das Wort ist die Kraft. Am Anfang war die Kraft. Und schließlich fasst er zusammen, am Anfang war die Tat. Goethe beurteilt dies aber negativ. Was also ist das Wort Gottes? Es ist gleichzeitig Wort, Bedeutung, Macht, Tat.
Im Prinzip c'era die Tat. C'è l'atto, l'azione. In ebraico parola, davar, vuol dire contemporaneamente parola e atto.
Wie kann man einem modernen Menschen erklären, dass es die Vorsehung wirklich gibt?
All'uomo moderno si può prima di tutto mostrare che in realtà anche quella dimensione oscura.
Dem modernen Menschen kann man vor allem zeigen, dass jene obskure Realität, das Böse, in Wirklichkeit eine außerordentliche Wachstumskomponente der Menschheit ist. Ich möchte das so erklären. Wenn wir nicht das Böse hätten, die Begrenzung, die Vergänglichkeit, die Unglückseligkeit, gäbe es vielleicht 80% weniger Weltliteratur. Wir hätten keinen Dostojewski, wir hätten keinen Goethe, wir hätten keinen Dante. Vergessen wir nicht, dass auch im Bösen ein Sinn enthalten ist. Das Buch Hiob zeigt genau auf, auch wenn Gott scheinbar deine von Rationalität gezeichneten Probleme nicht unmittelbar löst, so sind diese dennoch Teil eines metarationalen und nicht irrationalen Planes. In diesem Licht muss, glaube ich, die Vorsehung betrachtet werden. Manchmal hilft die Vorsehung ja auch, konkrete Probleme zu lösen, aber sie vermittelt immer ein transzendentes Gefühl, in dem wir allerdings nicht immer den Sinn erkennen.
Non tanto nel fatto che ti risolve, qualche volta risolve anche i problemi concreti, ma che dà un senso trascendente a ciò che ai nostri occhi senso non ha.
Ist die Theologie demnach eine Wissenschaft, Herr Kardinal?
Noi sappiamo che Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica che ha un rilievo importante.
Wir wissen, dass Johannes Paul II. Eine Enzyklika geschrieben hat, die nicht nur für Theologen wichtig ist, mit dem Titel Fides et Ratio, Glaube und Vernunft. Sie enthält das berühmte Bild der Erkenntnis. Die Erkenntnis braucht, um in das Geheimnis eintreten zu können, zwei Flügel, den Flügel der überlieferten Wahrheit und den Flügel jener Wahrheit, die durch die Vernunft errungen wurde. Aus diesem Grund müssen wir immer anerkennen, dass es eine wissenschaftliche Methodologie der Theologie gibt. Sicher, der Glaube stellt einen Schritt weiter dar. Der heilige Augustinus drückt das mit einem Satz aus, der uns skandalös erscheinen mag, in Wirklichkeit jedoch blitzgescheit ist. Wenn der Glaube nicht gedacht ist, dann ist es kein Glaube. Also muss der Mensch dieses große Mittel des Denkens benutzen, und dieses Mittel trägt ihn vor das Tor des Lichtes, hinter dem dann der Weg des Glaubens erst beginnt. Die Logik dieses Glaubens ist dann nicht mehr die Logik der Vernunft. Deshalb ist die Theologie eine Wissenschaft auf zwei Ebenen. Zuerst kommt die Fundamentaltheologie, dann folgt der Weg der Mystik, der jedoch nicht ekstatisch, also sinnlos, sondern ein Weg der höheren Logik ist. Mehr oder weniger ist dies auch der Weg der Erfahrung der Liebe und der Erfahrung der Ästhetik.
Cioè senza senso, senza quasi in un abbandono oscuro, è invece un percorso che ha una logica superiore. Più o meno questo accade anche nell'interno dell'esperienza d'amore e dell'esperienza estetica.
Wissenschaft und Theologie sind nicht immer einer Meinung. Wo ist die Grenze zwischen der Wissenschaft und dem Glauben? Wo hingegen treffen sie sich?
L'uomo non conosce solo con l'esperienza, sia pure razionale, con la analisi sperimentale. L'uomo ha anche.
Der Mensch besitzt auch eine Erkenntnisebene, zum Beispiel auf dem Gebiet der Poesie, der Kunst, des Verliebtseins, was auch in der Theologie, der Philosophie, dem Glauben der Fall ist. Ein großer amerikanischer Wissenschaftler, Stephen Gould, jüdischer Abstammung und Atheist, er ist 2002 gestorben, hat eine Formel geprägt. Zwischen der Theologie und der Wissenschaft laufen parallel verschiedene Strömungen, die nicht miteinander verbunden werden können. Sie können also untereinander nicht in Kontakt treten, da sie zwei verschiedene Wege gehen. Das ist bereits die Anerkennung und Würdigung einer Wissenschaft, die außerhalb des Bereiches der Physik liegt. Heute liegt der Schwerpunkt immer mehr auf dem Gebiet des Dialogs. Denken wir an Einstein, der ausdrücklich unterstrich, dass er bei der Ausarbeitung seiner Relativitätstheorie die Philosophie in Anspruch nehmen musste. Die Versuchswissenschaft über das Konzept von Zeit und Raum reichten nicht mehr aus. Wir müssen also anerkennen, dass Wissenschaft und Glauben gegenseitig ihre Autonomie respektieren müssen, gleichzeitig aber auch einen Dialog führen können, weil sowohl das Subjekt als auch das Objekt ihrer Forschung einzigartig sind.
Possono benissimo dialogare perché unico il soggetto, unico è l'oggetto della loro ricerca.
Damit schließen wir den ersten Teil unseres Gespräches mit Kardinal Gianfranco Ravasi, dem Kulturminister des Vatikans. Heute wurde viel vom Glauben, von der Religion gesprochen. Im zweiten Teil steht der Vorhof der Völker, die Kultur, die Ästhetik, die Schönheit im Vordergrund der Überlegungen von Kardinal Ravasi.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Gianfranco Kardinal Ravasi, 70 Jahre, der erste Teil. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Den zweiten Teil senden wir am kommenden Sonntag, dem 21. Oktober. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus. Menschen in der Zeit. Heute mit Gianfranco Kardinal Ravasi, 70 Jahre, zweiter Teil. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Kardinal Gianfranco Ravasi wurde am 18. Oktober 1942 in Merate in der Lombardei geboren. Sein Vater war Steuerberater, seine Mutter Lehrerin. Seine klerikale Karriere begann Ravasi relativ spät, aber dann umso steiler. Die Etappen lauten: Professor für Exegese des Alten Testaments in Mailand, Leitung der Bibliotheca Ambrosiana, ebenfalls in Mailand, 2007 Bischofsweihe und 2010 Kardinalsernennung, beides durch Papst Benedikt XVI. Schließlich wurde ihm die Leitung der päpstlichen Einrichtung Vorhof der Völker übertragen. Der Präsident des Päpstlichen Rates für die Kultur gilt als einer der einflussreichsten Brückenbauer zwischen Kirche, Wissenschaft und Kunst. Eminenz, was ist dieser Vorhof der Völker, den der Papst sich gewünscht und ihnen anvertraut hat? Welches Ziel strebt diese relativ neue Einrichtung an? Ist es ein Ort, an dem Nichtglaubende bekehrt werden sollen?
Il cortile dei Gentili è un elemento, era un elemento del Tempio di Gerusalemme, un cortile a cui uno spazio, un atrio a cui potevano accedere anche i Pagani, che in realtà non erano non credenti, credevano negli dei, ma per gli ebrei erano.
Der Vorhof der Völker war einst ein offener Raum vor dem Tempel von Jerusalem, zu dem auch die Heiden Zutritt hatten. Gegenüber befand sich der Hof der Israeliten. Und so konnten sich die beiden verschiedenen Gemeinschaften gegenseitig in die Augen schauen. Im Jahr 2010 hatte Papst Benedikt XVI. Den Wunsch geäußert, diesen Raum im Bereich unserer Kirchen wieder einzuführen. Es ist ein offener Raum, in dem der Wind der Gedanken, der Wind des Geistes, der Religion, der Forschung weht. Wir haben inzwischen Dutzende von Begegnungen in aller Welt in diesen Vorhöfen der Völker veranstaltet und hier glaubende und nicht glaubende Persönlichkeiten versammelt, die sich mit den großen Fragen der Menschheit befassen. Ein großer Philosoph des 19. Jahrhunderts, Søren Kierkegaard, sagte, wir befinden uns wie auf einem Schiff, das mittlerweile von einem Koch gesteuert wird. Das, was der Kapitän durch den Lautsprecher bekannt gibt, ist nicht mehr die Route, sondern das, was wir morgen essen werden. In einer Welt, in der nur mehr die Mode, das Essen, der Sex und nichts anderes mehr eine Rolle spielen, muss es Stimmen geben, die dir einen Sinn vermitteln. Das ist der Grundgedanke des Vorhofes der Völker.
Ci troviamo come su una nave. La nave ormai è in mano al cuoco di bordo. E ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani. Ecco, in un mondo in cui interessa solo la moda, il cibo, il sesso e nient'altro, avere una voce che ti indica un senso. Questo è il cortile dei gentili.
Sie suchen das Gespräch mit der säkularisierten Welt, mit den Atheisten, den Agnostikern. Sie haben in den vergangenen 2 Jahren bereits in Paris, Bologna, Bukarest, Florenz, Rom, Assisi, Tirana, Mexiko-Stadt, Palermo und demnächst in Berlin und Stockholm dieses universale Gesprächsforum mit Menschen verschiedener Kulturen, Sprachen und Religionen inszeniert. Gibt es dazu einen roten Faden?
Direi che la parola fondamentale è proprio la parola dialogo. Dialogo cosa significa in greco? Significa due logoi, cioè due discorsi, che si incrociano, si incontrano.
Ich denke, das rechte Stichwort dazu lautet Dialog. Was bedeutet Dialog auf Griechisch? Es bedeutet dia, 2, logos, Gespräche. Gespräche, die sich kreuzen, sich begegnen. Es bedeutet auf Griechisch aber ebenso das Gespräch vertiefen. Und darüber muss ernsthaft nachgedacht werden. Blaise Pascal sagte mal, das Prinzip der Moral heißt in korrekter Weise denken zu lernen. Lernen also auch wir, wenn auch in verschiedener Weise unter verschiedenen Gesichtspunkten, aber in ernsthafter Absicht über ernsthafte Themen nachzudenken, sodass wir über die Gleichgültigkeit hinauswachsen. Denn die Gleichgültigkeit, die Oberflächlichkeit, die Banalität, die sind der wahre Atheismus. Das ist, würde ich sagen, das große Ziel des Dialogs. Und in diesem Zusammenhang möchte ich hervorheben, dass bereits 2 hohe Persönlichkeiten aus Berlin, dieser stark säkularisierten Großstadt, nämlich Oberbürgermeister Klaus Wowereit und Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki, beide ihren Wunsch geäußert haben, Berlin möge Zeuge dieses Willens zum Dialog werden.
Il Cardinale Wölki, l'Arcivescovo, che entrambi vorrebbero che Berlino, città fortemente säkularizzata, possa testimoniare questa volontà di dialogo.
Was schätzen Sie an einem Agnostiker? Was missfällt Ihnen bei einem Christen?
Nell'agnostico stimo e vorrei che l'avessero anche tutti i credenti, l'agnostico autentico, il desiderio di ricerca. Egli non ha ancora un approdo e quindi si interroga.
Im Agnostiker schätze ich, und ich würde mir wünschen, dass dies auch bei den Gläubigen der Fall ist, seinen Wunsch nach der Suche des Ursprungs. Da er sein Ziel noch nicht kennt, stellt er sich Fragen. Mir fällt hier ein Ausspruch von Platon ein, den er Sokrates in den Mund legt: Ein Leben ohne Suche verdient nicht gelebt zu werden. Die Suche ist eine fundamentale Komponente, die auch uns Glaubenden gelehrt werden muss. Wie der Psalm sagt: Licht im Lichte, wir werden in deinem Licht ein anderes Licht erkennen. Was den Christen betrifft, würde ich mir wünschen, dass dieser dem Nichtglaubenden mit dem Ausdruck der Gelassenheit, der Freude, der Hoffnung begegnet und nicht mit dem Gesicht der Negativität. Wie oft wird die Religion als Kampf gegen die Sünde dargestellt? Religion ist vor allem eine Gnade. Sie ist vor allem der Eintritt Gottes in die Geschichte. Sie ist Begegnung der Menschen. Deshalb wünschte ich mir, dass der Gläubige mehr diesen Aspekt erkennt, den Aspekt des Lichtes, der Gelassenheit, der Hoffnung. Die Hoffnung ist die kleinste Tugend, aber sie führt die beiden anderen an der Hand, den Glauben und die Barmherzigkeit.
L'aspetto della luce, della serenità, della speranza. La speranza è, come diceva Peggy, la virtù più piccola, però è quella che conduce per mano le altre due.
Eindringliche Worte, Herr Kardinal. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ein berühmter Satz in Goethes Faust.
Lei tocca, a dire il vero, anche se questa domanda è così soggettiva, interpersonale, lei tocca però un tema capitale, io penso, quello della comunicazione nella Chiesa. Ci si interroga troppo poco.
Sie treffen mit Ihrer Bemerkung einen wichtigen Punkt, den Punkt der Kommunikation innerhalb der Kirche heute. Es werden viel zu wenig Fragen zu den verschiedensten Themen gestellt. Man ist immer noch davon überzeugt, mit der traditionellen Art von Kommunikation voranzukommen. Ich zum Beispiel bediene mich der Form des Twitter. Jeden Tag am Morgen sende ich eine biblische Botschaft bestehend aus 140 Buchstaben. Und am Abend einen Beitrag mit kulturellem Inhalt oder auch einen Blog. Ich schreibe in den Zeitungen und spreche im Fernsehen. All das tue ich, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass, wenn ein Mensch sich seiner eigenen Werte bewusst ist, das sage ich auch zu den nicht glaubenden Hörern, die auch ihre Ideen haben und an ihre Werte glauben, dann muss auch daran erinnert werden, dass man die Fähigkeit, die Frische, die Intensität, die Überzeugungskraft, die Schönheit der Kommunikation beherrschen muss. Denken wir an Christus und seine Gleichnisse. Wenn wir am Sonntag in die Kirche gehen und der Priester ein Gleichnis vorliest, dann wissen die Leute schon am Anfang, wie dieses Gleichnis enden wird. Aber die Menschen hören dennoch aufmerksam zu, denn seine Parabeln strahlen immer wieder eine neue Faszination aus. Wir müssen auch in den heutigen Kommunikationsmitteln diese Ausstrahlung wiederentdecken, mit unseren heutigen neuen digitalen Möglichkeiten arbeiten.
Sulle nuove strade, che sono quelle della linea digitale, degli itinerari che sono affidati a questi nuovi mezzi di comunicazione.
Das wäre sozusagen die moderne Kanzel der Kirche.
È veramente il nuovo Areopago, se vogliamo usare un'immagine biblica. Paolo, quando decide di
Es ist wirklich ein neuer Areopag der Kirche, um ein biblisches Beispiel zu nennen. Als der heilige Paulus den Entschluss fasst, auch öffentlich aufzutreten, meist tat er das in griechischer Sprache, die das heutige Englisch wäre, da wählt er die Wege, die ihn am schnellsten zum jeweiligen Ort seiner Auftritte führen, die römischen Konsularstraßen, aber auch Athen, die Heimat der Kultur. Hier zitiert er in einer Ansprache Arates, das ist ein griechischer Dichter, und einen weiteren Dichter, Kleanthes, der auch Philosoph war, um die Rede spannender und eindrucksvoller zu gestalten. Sicher, manchmal fiel der Erfolg aus, aber viele folgten, wie die Apostelgeschichte schreibt, seinen Worten. Und auf diese Weise folgen auch heute viele der Botschaft.
E altre figure di Atene che seguiranno il nuovo messaggio.
Sprechen wir jetzt über Schönheit, über die Kunst. Spiritualität und Schönheit sind zwei untrennbare Begriffe. So hieß es am Ende des Vorhofes der Völker in Barcelona zum Beispiel. Herr Kardinal, was ist Schönheit?
Esistono tante definizioni della bellezza e quindi dell'arte in ultima analisi. Io ne voglio ricordare una di uno.
Es gibt viele Definitionen der Schönheit und also auch der Kunst. Ich möchte hier zunächst einen tief antichristlichen Autor nennen und dann einen deutschen Künstler. Ein überzeugter antichristlicher Autor war Henry Miller. Der Autor des Wendekreis des Krebses und des Steinbocks schreibt in einem seiner weniger bekannten Werke folgende Worte über die Kunst und die Religion. Die Kunst und die Religion sind wertlos, es sei denn, sie bezeugen den Sinn des Lebens. Das ist nicht wenig, würde ich sagen. Der andere hingegen heißt Hermann Hesse. In seiner Erzählung Klein und Wagner definiert auch er die Kunst, und zwar in tief religiöser Weise, würde ich sagen. Kunst bedeutet, in jedem Ding Gott aufzuzeigen. Nicht alle Künstler sind religiös, aber alle Künstler sind sich von Natur aus einig, in der Kunst nicht nur das Sichtbare aufzuzeigen. Paul Klee sagte, die Kunst, die Schönheit, stellt nicht das Sichtbare dar, sondern das Unsichtbare, das im Sichtbaren enthalten ist. Und das ist der fundamentale Zweck der Kunst. Als Lucio Fontana, dieser berühmte italienische Künstler, eine Leinwand durchschneidet, antwortet er den fragenden Journalisten, seht ihr denn nicht, dass dies ein Schimmer ins Absolute ist? Ein Schritt über die Oberfläche hinaus? Dies also, glaube ich, ist Schönheit, den letzten Sinn erfassen, der in der Alltäglichkeit verborgen ist.
Kann man sagen, dass die Kunst eine universale Sprache spricht, dass Glaube und Musik, Glaube und Malerei, Glaube und Kunst Geschwister sind?
Ecco perché io ho voluto, tento, è un tentativo questo, che il prossimo anno, nel 2013, nella Biennale di Venezia, che è uno degli ambiti.
Deshalb möchte ich im Jahr 2013 auf der Biennale von Venedig, das ist eine globale, internationale Kunstschau ersten Ranges, die sicherlich auch degenerierte Werke zur Schau stellt. Letztes Jahr zum Beispiel war der Pavillon der Bundesrepublik sicher großartig, aber in gewisser Weise streifte er sogar die Blasphemie. Ich will also in Vertretung des Heiligen Stuhls auch dabei sein auf der Biennale, dabei sein an einem Ort, wo sich die Kunst mit der Krise in der Gesellschaft konfrontiert. Ich habe Künstler verschiedener Ausrichtung und verschiedener Konfessionen engagiert, denen ich ein Thema vorgegeben habe, nämlich die ersten 11 Kapitel der Genesis. Dort, wo sich die Schöpfung, wo sich aber auch die Auflösung der Schöpfung, wo sich die Öffnung, wo sich der Weg Abrahams zeigt.
La decreazione e anche l'apertura, il viaggio di Abramo.
Eminenz, ich möchte dieses Gespräch mit Ihnen mit Goethe abschließen, dessen Namen im Laufe dieser Sendung immer wieder gefallen ist. Goethe hat gesagt, die Muttersprache Europas ist das Christentum. Ist sie es heute auch noch?
Goethe è certamente uno dei grandi amori, io credo, dell'universalità dell'umanità.
Ich glaube, Goethe ist einer der großen geliebten Menschen der Universalität, der Menschheit, der Kultur. Goethe hat mit seinem Hauptwerk, seinen Reflexionen, seinen Dialogen uns allen vieles gelehrt. Ich glaube, diese tief empfundene und wahre Einschätzung hat für die gesamte Geschichte Gültigkeit. Wir leben heute in einer von Vergesslichkeit gezeichneten Welt, die sich an dieses große Patrimonium nicht mehr erinnern will, an die Muttersprache. Aber Europa, seine 10 Sterne, gibt es dennoch immer. Wir müssen alles tun, dass diese so vergessliche und oberflächliche Welt sich wieder dieses schönen lateinischen Spruches entsinnt. Erinnern heißt recordare cordis, ins Herz einschließen. Schließen wir also ins Herz die großen Symbole der Schönheit, der Wahrheit, des Lichtes mit ein. Das sage ich nicht als Kardinal, auch nicht als Priester oder Glaubender, sondern als Mann der Kultur. Denn wer keine Erinnerung hat, der lebt nicht.
Chi non ricorda, non vive.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Gianfranco Kardinal Ravasi, 70 Jahre. Zweiter Teil. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.